Heute Abend, ihr wisst vielleicht, dass der Donnerstagabend ursprünglich, also dieses Treffen hier, ursprünglich nur sowas war wie ein Trainingsabend für die Mitarbeiter vom Gebetshaus. Ja, das ist schon lange her. Aber eigentlich, manchmal ist es sinnvoll, sich das wieder in Erinnerung zu rufen. Was wir hier nicht versuchen zu machen, ist irgendwie der coolste christliche Event in der Stadt zu sein oder jetzt die neue Gemeinde oder sonst was, nichts dergleichen. Eigentlich dient alles, was wir hier in den Donnerstagabenden machen, eigentlich alles, was wir im Gebetshaus machen, die Mehrkonferenz, alles, was wir machen, dient nur dem Ziel, dass Menschen anfangen, 24 Stunden zu beten. Also wenn du jetzt sagst, oh, das finde ich total doof und so, dann ist es vielleicht eh nicht die optimale Veranstaltung für dich hier. Also ich verrate euch gleich von vorne hinweg, dass alle Lehren, die ich hier halte, immer auf das eine rauslaufen. Ja, also wir glauben tatsächlich, dass das Wichtigste und das Dringendste, was wir in der heutigen Zeit brauchen, Menschen sind, die radikal Gebet an die erste Stelle setzen. Jetzt kann man als ganz unterschiedlichen Perspektive raus beten, auf unterschiedliche Weise beten. Wir beten, wenn man fragen würde, was ist ein Gebetshaus? Ich bin neulich gefragt worden, seid ihr auch so interreligiös, also so auch verschiedene Religionen, die hier beten? Nee, nicht. Also wenn ich sagen würde, wie beten wir, was macht ein Gebetshaus aus, sind im Wesentlichen so drei Hauptkennzeichen, müsst ihr nicht mitschreiben, das ist nur so zur Einführung, aber das erste ist, dass es halt rund um die Uhr geht, logisch. Zweitens, dass es an einem Ort ist. Könnte ja auch ein Gebetnetzwerk sein oder so, also rund um die Uhr an einem Ort. Und drittens mit einer starken Betonung von Lobpreis und Fürbitte. Es könnte auch stilles Gebet sein oder es könnte unterschiedliche Formen von Gebet sein. Aber bei uns sind speziell die Pole Lobpreis, also den Herrn zu erheben und zu lieben für das, wer er ist. Und dann Fürbitte, nämlich zu glauben, dass er wirklich in die Welt eingreifen kann. Das sind so die zwei Pole von dem, wie wir beten. Das sind drei ganz wesentliche Merkmale. Jetzt, wenn du Gebet so anschaust, du sagst, okay, diese Art von Gebet, dann kannst du, wenn du willst, zwei Extreme, in denen Gebet sich immer bewegt, könnte man hier nennen. Also ein bisschen abstrakt am Anfang, am Schluss wird es ein bisschen konkreter. Ich nenne das erste mal Subjektiv, okay, logisch. Und das Zweite, was ist das Zweite, wer weiß es? Ja, habt ihr vorher heimlich in dem Skript schon geschaut, gell? Objektiv, jetzt für Leute, die normale Sprache sprechen, was heißt es auf Deutsch? Subjektiv, das ist sowas wie, ja, was ist das eigentlich? Das Subjekt, ne? Was ist das Subjekt? Nee, subjektiv, da geht's so um mein eigenes irgendwie, ja? Ja? Und bei objektiv, da geht's um irgendwie sowas wie ein größeres Ganzes, ja? Größeres Ganzes. So. Jetzt sagen Sie, hey, was hat denn das hier mit Gebet hier objektiv, subjektiv zu tun? Schau mal her, wir leben allgemein so, oder was heißt wir, ja, wenn du ein bisschen so im charismatischen, neu irgendwie Christentum unterwegs bist, da ist so dieses subjektive Ding total wichtig. So, Jesus und ich und wie fühle ich mich dabei und ich bete dann, wenn es mir schlecht geht und dann geht es mir wieder gut und auch die Lieder, die gehen so stark über Jesus und ich und das ist eine ganz wichtige Schiene, ist total wichtig, ja, aber es gibt diesen zweiten Pol im Gebetsleben und überhaupt im geistlichen Leben, das ist so wie, hey, es gibt was Objektives, es gibt eine Ordnung von dem, wie ich mein geistliches Leben lebe. Und das, was ich heute Abend sage, ist mehr aus dieser Ecke, nur dass du weißt, okay, wie kommt er dazu, über das hier zu sprechen? Ich spreche heute über eine Dimension von Gebet, die ist einfach mal die Achse T, also die Zeitdimension. Ich spreche heute über die Bedeutung von, naja, wann du betest. Ganz simpel, wann betest du? Was mir heute im Gebetsraum total aufgefallen ist, ich habe Genesis 1 gelesen, 1. Mose 1, also wo Gott die Welt erschafft. Was ist denn das eigentlich Erste, was er schafft? Ja genau, das Licht, witzigerweise nicht die Sonne, die kommt erst nachher. Frag mich nicht, wie genau das funktioniert hat, aber genau das Licht. Und dann, was macht er, sobald das Licht da ist? Er scheidet Licht und Finsternis und nennt das eine Nacht und das andere Tag. Und auch im Folgenden scheidet Gott überhaupt ganz gerne. So Oberwasser über dem Gewölbe und unter dem Gewölbe und dann trockenes Land und so. Und Gott zieht so Trennungen. Gott schafft durch Struktur. Ist ganz witzig. Viele Menschen glauben, dass die Abwesenheit von Struktur Leben ist. So, du kannst frei sein und leben, wenn keine Struktur ist. Dann ist so das pralle Leben. Aber die Wahrheit ist, eine gute göttliche Ordnung bringt Leben hervor. Eine gute göttliche Struktur bringt Leben hervor. Gott schafft durch Struktur. Und das Erste, was er strukturiert, ist was? Die Zeit, Tag und Nacht. Er erschafft Zeit. Man könnte da super philosophisch drüber nachdenken, aber offensichtlich gehört es zu der Grundvoraussetzung von Schöpfung überhaupt, dass Gott Zeit einsetzt und dieser Zeit Schranken und Struktur gibt, Tag und Nacht. Gott hat das eingesetzt, das ist nicht nur zufällig. Und ich möchte heute ein bisschen über das sprechen, auf Deutsch gesagt, dass es eigentlich nicht ganz egal ist, wann du betest. Ich bin der Meinung, das ist gleich meine These am Anfang, dass so die Haltung, hey, ich bete dann, wenn ich Lust habe, drauf zu beten, also so dieses Subjektive, also wenn es mir wichtig ist oder ich bete auf die Art und Weise, wie ich mich gerade fühle, ich behaupte das. Über die Heilsgeschichte Israels, Judentum, ganze Kirchengeschichte bis heute, ist es die volle Ausnahme von der Regel. Die Regel ist, dass man versteht, hey, es gibt besondere Zeiten, die von Gott her eine besondere Funktion haben im Gebet. Das ist eigentlich die Regel. Und ich bin nicht dafür, dass wir hier da jetzt ein Riesending draus machen müssen, hier irgendwie Zeitlisten, irgendwie da beten und sowas. Es ist nur so, ich möchte in diesem Subjektiven, in diesem, hey, ich mach so mein Ding mit Jesus, ich will ein bisschen diesen anderen Aspekt heute beleuchten. Ja, logisch, soweit. Erstmal, was man total erkennt, wenn du zum Beispiel den Tempel studierst, also das, was im Alten Testament über den Tempelgottesdienst steht. Oder was so in den alten Klöstern der Fall war, da merkst du, die haben ihren ganzen Tag strukturiert herum um Gebetszeiten. Also wir machen es heute so, wir schauen halt in unseren Tagesablauf, wann passt es rein, dass wir beten. Und ich sage nicht, dass es falsch ist, logisch, wenn du im Job bist und Familie, klar. Aber die Denkweise ist interessant. Der heilige Benedikt von Nursia schreibt in seiner Regel, das ist eigentlich eines der Grundlagendokumente für Europa, weil die benediktinischen Klöster haben die ganze Bildung aus der Antike in die Zeit des Mittelalters transportiert. Und er sagt, dem Gottesdienst, zu dem heiligen Dienst an Gott, darf nichts vorgezogen werden. Also er strukturiert den Tag entlang von 7 Gebetszeiten. Wir werden uns das nachher anschauen. Und er sagt, dem darf nichts vorgezogen werden. Also auf Deutsch gesagt, wenn die Scheune abbrennt, auch egal, du kommst rechtzeitig in die Kirche zum Gebet. Ganz radikal an der Stelle. Jetzt, bevor wir da näher reingehen in dieses Ding, eine wichtige, wie soll man sagen, korrigierende Aussage. Wir leben im neuen Bund. Wissen nicht alle und so, ist aber trotzdem so. Wir leben nicht mehr im Alten Testament, wir leben nicht mehr in einem Regelsystem von richtig und falsch und nur wenn du alles richtig machst, bist du vor Gott wohlgefällig. Okay, viele glauben, dass es das Christentum ist. Nee, ist aber entweder Altes Testament oder vielleicht so abgespeckter Islam oder sowas, aber ist nicht. Neues Testament ist eine neue Realität, nämlich dass Jesus für uns gestorben ist, um uns aus freier Gnade in eine Position zu versetzen, dass wir Gott wohlgefällig sind. So, und aus diesem Geschenk raus, aus dieser Gnade raus, werden wir fähig zu einem radikal anderen Lebensstil. Das war das Evangelium in 30 Sekunden erklärt gerade. So, übrigens, und das heißt, versteht mich nicht falsch, wenn ich jetzt irgendwie sage mit, hey, nachts beten und morgens beten, abends beten, ich stülpe jetzt nicht irgend so ein Regelsystem auf, denn vor dem warnt auch die Heilige Schrift relativ deutlich. Der Paulus sagt an einer Stelle, hey, die einen essen irgendwelche Sachen nicht, weil sie meinen, das finde Gott nicht gut und die anderen essen das schon und die anderen, die beachten besondere Tage und die anderen nicht. Und Paulus hat ein sehr weites Herz an der Stelle. Er sagt hier an dieser Stelle in Römer 14,6, wer einen bestimmten Tag bevorzugt, tut es zur Ehre des Herrn. Wer Fleisch isst, tut es zur Ehre des Herrn, denn er dankt Gott dabei. Wer kein Fleisch isst, unterlässt es zur Ehre des Herrn und auch er dankt Gott. So, worauf will ich hier raus? Ich will drauf raus. Paulus sagt erstmal, wir leben nicht unter irgendeinem gesetzlichen Ding. Ja, sowas, du musst und du sollst und nur dann ist, bla bla bla. Ja? Aber das heißt nicht, dass du nicht zur Ehre des Herrn sagen kannst, okay, aber ich faste, ich verzichte auf das. Oder ich gebe einem bestimmten Tag, einer bestimmten Zeit, einer bestimmten Stunde eine besondere geistliche Bedeutung. Ja? Aber das fühlt sich völlig anders an wie so ein gesetzliches Ding. Könnt ihr ein bisschen ahnen, was es ist? Okay, jetzt. Das nur als Vorwort, wenn wir jetzt über dieses Ding von Zeit sprechen. Wenn du eine Bibel dabei hast, und ich hoffe, das sind viele von euch, schlag doch mal Kohelet auf. Kohelet ist ein Buch im Alten Testament. Wenn du in der Mitte deiner Bibel aufschlägst, bist du ziemlich in der Nähe davon. Genau, ich mache das jetzt manchmal, dass ich bewusst die Bibelstellen nicht hier auf die Keynote lege, damit ihr euch gewöhnt, eure Bibel wieder mitzunehmen. Ich habe hier nur ein paar kleine Zitate davon. Kohelet Kapitel 3, wir lesen mal so die Verse 1 bis 8. So, hier heißt es. Kann ich mal sehen, wer hat es schon? Okay, warten wir noch kurz. Kohelet 3, der schreibt: Alles hat seine Stunde, für jedes Geschehen unter dem Himmel gibt es eine bestimmte Zeit. Eine Zeit zum Gebären und eine Zeit zum Sterben, eine Zeit zum Pflanzen und eine Zeit zum Ernten. Eine Zeit zum Töten, eine Zeit zum Heilen, eine Zeit zum Niederreißen und eine Zeit zum Bauen. Eine Zeit zum Weinen, eine Zeit zum Lachen. Eine Zeit für die Klage und eine Zeit für den Tanz. Eine Zeit zum Steine werfen und eine Zeit zum Steine sammeln. Eine Zeit zum Umarmen. Eine Zeit, die Umarmung zu lösen. Eine Zeit zum Suchen, eine Zeit zum Verlieren, eine Zeit zum Behalten und eine Zeit zum Wegwerfen. Eine Zeit zum Zerreißen, eine Zeit zum Zusammennähen, eine Zeit zum Schweigen, eine Zeit zum Reden, eine Zeit zum Lieben, eine Zeit zum Hassen, eine Zeit für den Krieg und eine Zeit für den Frieden. Es gibt einen Wert in der Heiligen Schrift, den du quer durch die Geschichte des Volkes Gottes immer wieder entdeckst. Was ist das für ein Wert? Ich habe vorher gesagt, es geht nicht um so ein sklavisches Befolgen von irgendwelchen Zeiten oder so. Aber es gibt einen Wert, der dahinter steht, und der bringt mich zu dem Titel des heutigen Abends. Und ich nenne diesen Wert die Wachsamkeit. Die Wachsamkeit. Hier wird gesagt in Kohelet, es gibt unterschiedliche Zeiten für Unterschiedliches, aber es ist weise zu erkennen, wann was dran ist. Manche von euch erinnern sich vielleicht, ich frage euch mal, an welchen Stellen spricht Jesus über diesen Wert, Wachsamkeit? In mehreren. Ja genau, die 10 Jungfrauen, okay, da gibt es die 5, die sind töricht und dann kommt der Bräutigam und die sind nicht bereit. Wacht also, wann noch? Genau, wacht und betet, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Genau, wacht und betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Eine ganz heiße Stelle, eigentlich eine schockierende Stelle, steht in Lukas 19, Verse 41 bis 44. Da schilt er Jerusalem oder er klagt über Jerusalem und sagt, Jerusalem, du hast nicht die Stunde deiner Heimsuchung erkannt. Eigentlich eine schreckliche Situation. Gott kommt Mensch geworden und sein eigenes Volk merkt's nicht. Mach mal den Eindruck, dass wir Gläubige da nicht so viel besser sind. So, Gott kommt und keiner hat es gemerkt oder so. Diese Haltung von Wachsamkeit ist eine, die absolut wichtig mit Gebet zu tun hat. Und ich nenne diesen heutigen Impuls ganz eigenartig die Wacht. Die Wacht. So, und es geht darum, eigentlich zu jeder Stunde des Tages sowas zu kultivieren wie eine gespannte Aufmerksamkeit. Jetzt, wer von euch hat, als er hochkam, wem ist die Bibelstelle aufgefallen, die da oben an der Wand steht? Wer weiß, welche da steht? Ja, genau, genau. Richtig, richtig. Auf deine Mauern in Jerusalem habe ich Wächter gestellt, sie werden Tag und Nacht nicht schweigen. Das ist eine Bibelstelle, die uns sehr beschäftigt. Also, wo das Konzept von Wacht, von einem Wächter, verbunden wird mit dem Konzept des Gebetes. Hier wird nämlich gesagt, ihr, die ihr den Herrn an Zion erinnert, gönnt ihm keine Ruhe und gönnt auch euch keine Ruhe. Ja? Jetzt, warum wird in der Bibel überhaupt dieses Konzept eines Wächters in Verbindung gebracht mit Gebet? Ein paar Gedanken dazu. Erstmal, ich weiß nicht, ob du das weißt, das ist vielleicht für manche von euch ein neues Konzept, aber wir leben in einem realen geistlichen Kampf. Und wir leben in einer Welt, in der es kein geistliches Vakuum gibt. Es ist nicht so, dass es neutrales Gebiet gibt oder neutrale Zeiten, sondern eigentlich ist an jedem Ort und zu jeder Stunde die Frage, wer gewinnt, das Gute oder das Böse. Es ist ein realer geistlicher Kampf. Also auch wenn du pazifistisch drauf bist, es ist so. Und in dem Moment, wo du betest, trittst du ein in diesen Kampf. Es gibt hierin aber ein wichtiges Prinzip und das Prinzip ist das Prinzip der Stellvertretung. Das bedeutet, wenn du betest, betest du nicht nur für dein eigenes Seelenheil, dass du in den Himmel kommst, sondern Fürbitte bedeutet, dass du in den Riss trittst um anderer Willen. In der Schrift siehst du das eindeutig. Das Volk Israel wird auserwählt, aber nicht, dass die halt gerettet werden und die anderen gehen für die Hunde, sondern Gott erwählt Abraham. Und was sagt er zu Abraham in Bezug auf die anderen Völker? Durch dich, in dir, sollen sich segnen alle Völker der Erde. Also Gott erwählt Abraham, aber damit Abraham und das aus ihm kommende Volk Israel zum Segen wird für andere. In Israel selbst gibt es einen Stamm, der Gott als besonderes Eigentum gehört. Welcher Stamm ist es? Levi, die Leviten. Eigentlich soll das ganze Volk Israel ein priesterliches Volk sein, das heißt, eine Funktion haben, vor Gott zu stehen. Aber Gott erwählt einen Stamm, der stellvertretend auf besondere Weise das lebt. Logisch? Leviten. Jetzt, aus den Leviten wiederum erwählt er eine besondere Familie, die nur diesen Dienst haben. Das sind die Priester. Genau, das aaronitische Priestertum. Die Priester sind ein Teil der Leviten, die eine besondere Funktion im Tempel haben. Und aus den Priestern erwählt er einen hohen Priester, der stellvertretend für das ganze Volk Opfer darbringt. So, worauf will ich raus? Ich will darauf raus, dass wir ein bisschen wegkommen in unserer Vorstellung von Gebet von der nur subjektiven Perspektive. So, ich bete, damit es mir gut geht. Das ist richtig, das sollst du auch. Indem du das aber tust, trittst du stellvertretend ein in einen realen geistlichen Kampf. Jetzt versteh mich nicht falsch. Das heißt nicht, dass du da irgendwie voll die geistlichen Schlachten schlagen musst. Ja, du stehst auf in der Früh und denkst erstmal, okay, ich werde jetzt alle bösen Mächte niederringen und so. Das ist überhaupt nicht der Punkt. In dem Moment, wo du Ja sagst zu Jesus und anfängst zu beten, ist es ein geistlicher Kampf. Okay, du musst dir keine Dämonen vorstellen, wie die von deiner geistlichen Flinte davonlaufen oder sowas. Alles egal. In dem Moment, wenn du auf Jesus schaust und mit Jesus redest, hast du geistliche Auswirkungen auf andere Menschen um dich rum. Und sowas nenne ich dieses Prinzip der Stellvertretung. Mir ist es relativ wichtig, wir werden heute Abend sprechen über die unterschiedlichen Stunden des Tages und was in denen so passiert ist, also in der Schrift, auch was da für Muster erkenntlich sind und was da auch heutzutage passiert in unserer Welt, weil ich euch eigentlich gewinnen möchte für eine Mentalität, für einen Fokus in eurem Gebet zu sagen, okay, ich stehe hier einfach nur, weil ich Jesus liebe, aber gleichzeitig habe ich hier auch einen Stand und ein Mandat in der geistlichen Welt. Wenn du mich fragst, wie ich mir die geistliche Welt vorstelle, ich denke nicht in erster Linie, die von euch, die auf Fantasy stehen, ist voll okay, kein Problem, aber ich denke, es ist nicht in erster Linie schwarze Geier, die über den Städten kreisen und dann kommt der Engel mit dem Lichtschwert und haut da durch und so, sondern ich stelle es mir so vor, dass es einen beständigen Kampf gibt um das Herz von jedem Menschen. Alles Gute und alles Böse in der Welt entsteht im Herzen von Menschen. Ja? Wenn du betest, dass ein Krieg verhindert wird, betest du nicht eigentlich, dass die Panzer nicht funktionieren oder dass die kein Geld haben, um Munition zu kaufen, sondern das läuft drauf raus, dass es eine Handvoll Leute gibt, die in ihrem Herzen Hass nähern und der wird größer und steckt andere an. Alles Böse auf der Welt beginnt damit, dass Menschen in ihrem Herzen böse Gedanken haben. Jetzt ist aber die Frage, was beeinflusst es, ob die da böse Gedanken haben oder nicht? Mir ist was Spannendes aufgefallen. Ich weiß nicht, für wen die Beobachtung Sinn macht, aber mir ist aufgefallen, in einem bestimmten geistigen Klima trifft man leichter bestimmte Entscheidungen. Ja? Im Negativen wie im Positiven. Es kann sein, dass du mal Teil eines Freundeskreises warst, wo es normal war, bestimmte Dinge zu tun, die du jetzt nicht mehr tun würdest. Wer hat sowas schon erlebt? Ja? Und du merkst auf einmal, hey, ich bin auf einmal in einer anderen Szene und irgendwie da passt es gar nicht. Das machst du irgendwie nicht mehr. In einem bestimmten Klima werden bestimmte Entscheidungen begünstigt. Und das ist das, was ich ein geistliches Klima nenne. Gebet beeinflusst das geistliche Klima über einer Familie, einer Arbeitsstelle, einer Gemeinde, einer Region, einer Nation. Das ist das, was wir eigentlich tun. Wir verändern das geistliche Klima. Die Auswirkungen von sowas lassen sich schwer messen. Es ist eher so, dass Leute hinkommen und sagen, hey, ich merke da einen Unterschied. Aber es ist eine Realität, es ist nicht nur Einbildung. Ja? Und wenn wir jetzt über die unterschiedlichen Stunden des Tages reden, möchte ich sagen, es ist eine Realität, dass in jeder Minute dieses Tages radikal gute Sachen und radikal böse Sachen passieren. Und sie beginnen alle in Herzen von Menschen. Es ist der umkämpfteste Ort der Welt. In jeder Minute sterben Menschen. Und ich glaube, dass bei nicht wenigen die Frage, wo sie ihre Ewigkeit verbringen werden, sich in den letzten Minuten vor dem Tod entscheidet. Das ist wichtig. Ich kann mich erinnern, manche von euch waren auch dabei. Anfang letzten Jahres bin ich mal zum Unterrichten in unsere Bibelschule gegangen. In dem Haus, wo das war, hatte eine Frau sich umgebracht. Und ich bin da hingekommen und ich sah da, dass da Polizei ist. Und die haben nach oben geschaut und oben war ein offenes Fenster. Und ich habe so raufgeschaut, hey, wohin schauen die? Und ich laufe und ich wäre fast auf die Frau gelaufen, die da vor mir am Boden lag mit einer großen roten Lacke neben ihrem Kopf. Es war ein sehr schauerlicher Anblick. Aber einfach nur, wir verdrängen das im Alltag. Ja, irgendwie, du lebst dein Leben. Nein, in jeder Minute bringen Menschen sich um. Jede Minute. Jede Minute. Jede Minute wählen Menschen schreckliche Dinge. Und ich will jetzt nicht so einen Fokus aufmachen wie, okay, wir müssen ständig gegen das Böse anbeten. Ich will nur sagen, wir leben da in einer Realität, ob wir das wollen oder nicht. Und in dem Moment, wo du betest, übernimmst du eine stellvertretende Aufgabe für andere. Nun, das ist schon ein bisschen eine Lehre heute, die speziell Leute anspricht, die schon irgendwie ein bisschen im Gebetshaus-Kontext sind. Ich habe wirklich in erster Linie jetzt mal unsere Mitarbeiter vor Augen. Ich möchte euch eine Vision geben für den Wert und die Bedeutung zu sagen, okay, ich bin in diesen Stunden, ich bin in dieser Zeit des Tages im Gebet. Auch wenn dir das klein vorkommt, denkst, hey, oft hänge ich da nur rum und kann mich so schwer konzentrieren. Ist egal, ist ein wertvoller Kampf. Und auch du, wenn du nicht zum Gebetshaus gehörst, wenn du zu Hause bist und betest, ich möchte das, was ich gerade gesagt habe, nochmal wiederholen. Wenn du sagst, hey, ich kämpfe nur gegen Müdigkeit an, ich kämpfe nur gegen Ablenkung an und ich fühle gar nichts, versuche mich zu konzentrieren, nichts funktioniert, das Gebet bringt gar nichts, jetzt sage ich dir was. Diesen Kampf gegen Ablenkungen, diesen Kampf gegen deine Müdigkeit, diesen Kampf, dich auf Gott auszurichten, kämpft keiner. Wenn du das versuchst, wenn du sagst, Herr, ich will dir diese Zeit schenken, gehörst du zu einem Promille der Menschheit, die das überhaupt versuchen. Vergleich dich nicht mit irgendwelchen Superstars, Geistlichen, ja, der ihr Gebetsleben sieht auch nicht so viel besser aus. Das denkst du von außen vielleicht oder so. Aber wenn du die näher kennen würdest und so. Die Wahrheit ist, wenn du dich hinkniest und sagst, okay, ich versuche irgendwie diese paar Minuten zu machen, diese Viertelstunde zu machen, das ist glorreich und es ist die massive Ausnahme von dem, was in der Welt passiert. Weil die Welt kreist um sich selbst, verehrt andere Götter. Die nennen das zwar nicht so, aber sie denken halt die ganze Zeit nur an was anderes und leben auf was anderes zu. Wenn du versuchst, Gott anzubeten, tust du das Ungewöhnlichste und Radikalste, was es überhaupt gibt auf der ganzen Welt. Und der Himmel bemerkt es und ja, das hat reale Auswirkungen. Ich glaube, wir werden manchmal irgendwo zwischen schockiert und absolut begeistert, wenn wir sehen würden, wie schwer unser Gebet wiegt. Es gibt eine Stelle in der Apostelgeschichte, wo Hauptmann Cornelius, der ist nicht mal Jude, okay, ist ein Heide, aber er interessiert sich für Judentum und er betet. Eines Tages erscheint ihm ein Engel nach so und so vielen Jahren und sagt, Cornelius, deine Gebete sind zu Gott emporgestiegen als ein Denkmal, heißt es wörtlich. Es gibt ein Denkmal, das deine Gebete im Himmel errichtet haben. Und weil das so ist, schicke ich einen Erzapostel extra persönlich zu dir hin, um dir zu erzählen, wie du gerettet wirst. Und nicht nur er, sondern seine ganze Familie und weit darüber hinaus. Oh, Freunde, wir haben keine Ahnung. Der hatte kein so großartiges Gebetsleben. Der war ein Heide, war nicht vom Heiligen Geist erfüllt. Keine Lobpreismusik. Ich weiß nicht, wie dem seine Gebetstreffen so aussahen. Aber so großartig wird es nicht gewesen sein. Aber es war in den Augen Gottes extrem wertvoll. So, jetzt. Lass uns zurückgehen zu dieser Zeitgeschichte. Erstmal kann man sagen, okay, die Zeit, ist es nicht egal, so wie viele Stunden. Erstmal, dass wir 12 Stunden tags haben und 12 Stunden nachts, ist nicht eine moderne Erfindung, sondern es war bei Jesus schon so. Das ist eine Stelle, die ich auch heute zum ersten Mal bewusst gelesen habe. Johannes 11,9 sagt Jesus, hat der Tag nicht 12 Stunden? Also auch Jesus denkt schon in dieser Kategorie von 12 Stunden. Und diese Abfolge von Tag und Nacht ist für Gott alles andere als zufällig. Schaut mal, was er in Jeremia 33 sagt. Da geht es eigentlich einfach um ja, Gottes Treue zu Israel, aber mit welchen Worten er es sagt. Er sagt, so spricht der Herr, nur wenn mein Bund mit dem Tag und mein Bund mit der Nacht gebrochen werden könnte, sodass es nicht mehr Tag und Nacht würde zur rechten Zeit, dann könnte auch mein Bund mit meinem Knecht David gebrochen werden, sodass er keinen Sohn hätte, der auf seinem Thron König wäre, und ebenso mein Bund mit den levitischen Priestern, die mir dienen. Interessant, dass er hier auch von den levitischen Dienern spricht, die eine ganz besondere Funktion hatten. Wer weiß, was die erste kultische Ordnung war, also die erste Form von Gottesdienst, die Gott zu Volk Israel gesagt hat, nachdem so, wir schon mit Bundeslade und das Zelt von Mose, was hat er gesagt, was die machen sollen? Nee, die haben noch nicht gesungen. Nein, nicht gesungen. Kannst du mal fragen. Buch Levitikus, die sollten im Wesentlichen ein Morgen- und ein Abendopfer darbringen. So zweimal am Tag ein Opfer. Und dazwischen mussten sie das Feuer am Brennen halten. Und der Witz ist, wer hatte das Feuer angezündet? Das hatte Gott angezündet. Bei dem ersten Opfer, das gebracht wurde, und das Gleiche hat sich dann nochmal wiederholt, fiel Feuer vom Himmel, hat das Opfer verzehrt. Aber dieses Feuer, Levitikus 6,6, also 3. Mose 6,6, dieses Feuer sollte nie erlöschen. Es erlischt, es ist nie erloschen. Gut. Es sollte Tag und Nacht genährt werden, auch bei Nacht dürfte die Lampe nicht ausgehen. Und morgens und abends wurde dieses Opfer dargebracht. Also schon hier diese klare Ordnung von diesen Schwellen der Zeit, morgens und abends. Und Gott sagt, ich habe ein Bund mit Tag und Nacht geschlossen, die werden nie aufhören. Es ist witzig, Gott schließt einen Bund mit Tag und Nacht, dass sie nie aufhören. Finde ich nett. Ich weiß nicht, welche tiefe theologische Bedeutung das hat, aber ich finde es nett. So, wenn wir jetzt sprechen über die Wacht, wenn wir sprechen über die 24 Stunden des Tages, ist mir eine Sache wichtig, und zwar die Wacht der Wächter, Wächtermauern Jerusalems. Wo wachen Wächter, wenn wir wollen? Wo wachen Wächter? Mhm. Auf der Mauer? Auf der Lauer? Ich bin heute. Ja, genau. Erstmal auf der Mauer. Das ist immer interessant. Und wo auf ganz besondere Weise noch? Genau, am Tor. Am Brunnen vor dem Tore. Am Tor, jetzt moderner Wächter hier. Wächter wachen nicht überall, okay? Wächter wachen nicht auf jedem Stadtplatz oder so, überall, sondern Wächter wachen an einer Mauer. Warum? Na, weil da die Stadt anfängt, okay? Das ist die Grenze. Wächter wachen an einem Grenzposten, wo das Land anfängt. Wächter wachen an einem Tor, zum Beispiel zu irgendeinem Palast, auch heute noch, irgendein Garde, Schweizer Garde oder so. Oder die Jungs mit der Bärenfellmütze da in London, an einem Tor, immer an einem Ort des Übergangs. Jetzt, ich will da nicht theologisch ein riesengroßes Dingsbums draus machen, aber was mir aufgefallen ist, wenn wir über die Wacht sprechen, wenn wir über die Zeit sprechen, wenn wir die alten christlichen und auch jüdischen Traditionen anschauen und schauen, wann die speziell gebetet haben, sind es besonders diese Übergangszeiten. Also, was ich spannend finde, wenn du das kirchliche Stundengebet studierst. Stundengebet ist die Art und Weise, wie die Mönche in den Klöstern gebetet haben und bis heute beten. Also es hat schon so im 3. und 4. Jahrhundert angefangen. Dann siehst du eine interessante Struktur von Gebetszeiten. Die will ich euch kurz vorstellen. Manche von euch kennen das, manche vielleicht nicht. Erstmal gleich Preisfrage. Womit beginnt der Tag im Stundengebet? Nee, beginnt nicht mit der Laudes, sondern beginnt mit der ersten Vesper am Vorabend, also an einem Sonntag, an den Feiertagen zumindest. Das heißt, an einem Abend ist das erste Gebet die Vesper. Ich werde nachher noch was dazu sagen. Dann, was ist das zweite? Die Komplet, das ist das Abendgebet, das ist am späteren Abend. Dann gibt es eine Nachtwache, die heißt unterschiedlich, entweder Nokturn oder Matutin oder so. Aber es ist ein Gebet in der Nacht, wo man in der Nacht aufsteht, betet. Dann, was ist das erste in der Früh? Die Laudes, genau, Laudes heißt Lob auf Deutsch. Und dann gibt es die drei kleinen Tagzeiten, die Terz, das ist vormittags um 9. Dann gibt's die Sext, das ist mittags um 12, und die Non, nachmittags um 3. Was das interessant ist, das Zeug hier, oder diese Struktur hier, die ist entstanden noch zur Römerzeit. Ja? Und die römischen Legionäre hatten 8 Tageswachen. Und es gibt gewisse Anklänge, dass manche Klöster sich ähnlich strukturiert haben wie die Wachtablösungen von Soldaten. Denn römische Soldaten haben Tag und Nacht gewacht in Turmae, also in Schichten. Und das Kloster in Agaunum bei St. Moritz war eines der ersten, nicht zu weit ausschweifen, 6. Jahrhundert, eines der ersten 24-Stunden-Klöster, wo Tag und Nacht gebetet wurde in der westlichen Welt. Und die hatten stark eine militärische Ordnung, wie sie das organisiert haben. Und diese Abfolge von Gebetszeiten, wie im Stundengebet, hat eine erstaunliche Ähnlichkeit zu den 8 militärischen Wachen der antiken Welt. Übrigens in der Bibel auch heißt es, in der zweiten Nachtwache war das und das. Ich werde euch das vorstellen. Das Einzige, was die haben, ist, die haben halt in der Nacht halt mal 2 zusammengefasst. Ansonsten haben sie immer, eigentlich kann man sagen, am Anfang einer militärischen Wache wurde eine Gebetszeit eingeführt. Sowas wie, wie gesagt, ich will da kein zu großes Ding draus machen, aber es ist so, als wären die Übergangszeiten von einer besonderen Bedeutung. Ich will ein bisschen euren Augenmerk auf das richten. Die biblischen Feste im Jahreskreis des jüdischen Volkes betonen Übergangszeiten. Neumond. Ja? Oder das Fest der Rosh Hashanah, das neue Jahr, Erstlingsfrüchte, also wenn die Jahreszeiten übergehen und überhaupt im ganzen jüdischen Denken ist der Übergang zu einem neuen Tag, zu einem neuen Fest absolut wichtig. Wer von euch mal das Glück hat, an diesem Ort zu sein, das ist die sogenannte Klagemauer in Jerusalem, geh am Freitagabend hin. Am Freitagabend ist eines der schönsten und freudigsten Ereignisse der jüdischen Woche und das ist genannt Kabbalat Shabbat. Kabbalat Shabbat heißt die Begrüßung des Shabbats. Shabbat ist welcher Tag in unserer Woche? Samstag. Jetzt die Begrüßung des Shabbats findet nicht statt in der Früh, sondern am Vorabend. Warum? Ja, warum beginnt da der Tag im jüdischen Verständnis? Genau, einfach weil in Genesis 1, 1. Mose 1 steht, es wurde Abend, es wurde Morgen, ein Tag. Aber wirklich auch im kirchlichen Verständnis, ein Hochfest beginnt mit der ersten Vesper am Vorabend. Interessante Vorstellung, die Definition im Judentum ist, es gibt zwei unterschiedliche, entweder wenn man einen schwarzen von einem weißen Faden nicht mehr unterscheiden kann oder was heutzutage meistens verwendet wird, wenn die drei ersten Sterne sichtbar sind, beginnt der neue Tag und Kabbalat Shabbat an der Klagemauer Freitagabend ist ein freudiges Ereignis, zumindest auf der linken Seite, bei den Männern, bei den Frauen rechts ist nicht so viel los, aber ich erinnere mich an sehr schöne Zeiten. Da links wird dann getanzt und dieser neue Tag wird in Empfang genommen. Und ich werde jetzt einfach mal mit euch sprechen über die 8 antiken Wachen. Also über diese 8 Tagzeiten und was die für ein besonderes Charakteristikum jeweils haben. Und ich fasse immer 2 zusammen. Okay? Ich fange jetzt mal an mit dem Abend, weil der Abend ist sozusagen das, womit der Tag eigentlich beginnt. Und zwar, das ist die Zeit 18 bis 24 Uhr. 18 bis 24 Uhr ist die erste und zweite Nachtwache. Jetzt frage ich euch mal hier, die echten Cracks, was ist ein Interessantes in dieser Zeit biblisch passiert? Fangen wir mal mit der ersten Nachtwache an, 18 bis 21 Uhr. Fällt euch ein interessantes biblisches Ereignis an, das da war? Es gibt mehrere richtige Antworten, ich will auf 1 raus. Ja, das letzte Abendmahl muss zu der Zeit gewesen sein, weil es ja von der liturgischen Zeit im Judentum so vorgegeben war. Eigentlich der Moment der größten intimen Nähe zwischen Jesus und seinen Jüngern ereignet sich da. Ja? Was passiert am gleichen Abend, in der zweiten Hälfte des Abends, eher so 21 bis 0 Uhr? Genau, der Verrat durch Judas und Gethsemane, die Todesangst Jesu und die Jünger schlafen ein. Okay, jetzt. Was passiert in der natürlichen Welt, also bei uns, so in Deutschland, zwischen 18 und 0 Uhr? Da geht's ab. Fernsehen, lass uns ein paar Sachen mal reinrufen. Fernsehen, Sportschau. Was noch? Abendessen, richtig. Ja. Die meisten Menschen sind da von der Arbeit heimgekommen oder kommen gerade heim, treffen ihre Familien oder haben keinen, sind allein. Ja. Und das ist die Frage, im positiven Fall kann der Abend eine Zeit für große Gemeinschaft und Nähe sein. Die Familie ist da zusammen, Vater und Mutter können in wunderbarer Harmonie zusammenleben oder auch nicht. Ja. Freundschaften können gepflegt werden und so. Das könnte am Abend passieren. Ja, so positives Bild, letztes Abendmahl, gemeinsames Zusammensein, Intimität, Einheit, Freundschaft, Liebe. Oder das Gegenteil. Ich glaube, dass an den Abenden auch die schrecklichsten Dramen dort passieren. Familien, die sich streiten, wo Zwist ist, wo Vater und Mutter oder die Kinder zusammen, die sich überhaupt nicht verstehen, wo keine Kommunikation stattfindet, wo man vom Fernsehen versumpft, wo sich Leute mit Alkohol volllaufen lassen, weil sie einsam sind, sich im Fernsehen irgendein Zeug reinziehen, was nicht gut ist für sie. Beides passiert am Abend. Johannes vom Kreuz hat gesagt, ganz heißt, in vermischten Schriften gibt es so einen kleinen Satz von ihm, der heißt, am Abend werden wir in der Liebe geprüft. Und ein späterer Kommentator hat eingeführt, am Abend des Lebens. Und so. Aber man hat herausgefunden, dass es nicht authentisch ist, sondern er hat wirklich geschrieben, am Abend wird man in der Liebe geprüft. Das finde ich spannend. Ich merke das an mir selber, so oder noch stärker früher, als ich nicht auch durch vier Kinder sowieso schon ein bisschen Lebensrhythmus hatte, wo man sich dann schon angewöhnt, früher ins Bett zu gehen. So, am Abend entscheidet sich so ein bisschen, okay, da kommt dann ein bisschen so Einsamkeit und so. Wie geht man mit sowas um? Und du kannst mit dem produktiv umgehen oder total unproduktiv. Ja. Mir hat mal ein ganz guter geistlicher Lehrer, den ich sehr schätze, mir gesagt, er hat den Eindruck, dass an den Abenden am meisten geistliche Power verschenkt wird. Das finde ich interessant, also, dass da praktisch das meiste, also wo man noch Zeit hätte, was Gutes zu tun, man sich einfach irgendeinen Schrott reinzieht oder sowas. Einfach eine Stunde YouTube-Videos oder so, bestenfalls. Und ich will gar nicht darauf raus, dass das so böse und so schlecht ist, sondern einfach am Abend entscheidet sich ganz viel, wo stille ich mein Bedürfnis nach Nähe. Ja, auf eine gute oder eine schlechte Weise. Das hat jeder Mensch. Ja, egal ob du mit 28 Kindern und verheiratet zusammenlebst oder alleine, jeder Mensch hat da ein Grundbedürfnis und jeder Mensch kann das auf eine gute oder ungute Weise stillen. Und das entscheidet sich am Abend. Nicht alles davon, aber etliches entscheidet sich am Abend. Ich schreibe einfach mal so als Stichwort hin, echte oder falsche Nähe. So als Frage für den Abend. So, und was heißt das für uns später am Abend? Es heißt, dass das eine strategisch total wichtige Zeit ist für Gebet. Zum einen für dich selbst, so die Frage, womit gehst du ins Bett? So mit 2 Stunden Tatort und dann schläfst du ein oder liest du noch was in der Schrift oder betest du noch zusammen mit deinem Ehepartner kurz oder betest du für dich alleine noch mal kurz. Du musst kein geistlicher Superstar werden, noch 3 Stunden immer noch oder nach dem Abendessen noch eine Stunde fasten oder irgendwie so krasse Sachen machen. Nein, was ich sagen wollte ist, auch ein kleines Statement kann auch was sein. Aber was sind so die letzten Gedanken, die dich mit in den Schlaf begleiten? So. Gleichzeitig, worum kannst du beten, wenn du ein Fürbitter in dieser Zeit bist? Was können Gebetsanliegen sein? Erweckung, passt immer. Genau. Speziell so für diesen Abend. Ich denke echt so, das ganze Ding von Familien und Beziehungen ist echt da wahnsinnig wichtig. Ja, überhaupt dieser Kampf um das Herz des Menschen. Es gibt viele biblische Belege für Gebet in dieser Zeit. Ich spreche jetzt zu allen von euch, die gerne abends beten oder abends Schichten in unserem oder in einem anderen Gebetsraum haben. Ein wunderschöner Psalm, der übrigens in der Sonntagsvesper im katholischen Stundengebet auch immer vorkommt, da heißt es, wie ein Rauchopfer steige mein Gebet vor dir auf. Als Abendopfer gelte vor dir, wenn ich meine Hände erhebe. Ich weiß nicht genau was, aber irgendwas berührt mich sehr an diesem Psalm, der übrigens, du kannst ihn mal komplett durchlesen, hat an vielen Stellen damit zu tun, was passiert eigentlich in meinem Herzen. Hier heißt es, Herr, stell eine Wache an das Tor meiner Lippen. Aber hier heißt es, mein Gebet soll für dir aufsteigen wie ein Rauchopfer. Damit ist gedacht, ich bin kein Levit, wir haben keinen Tempel, wo Rauchopfer dargebracht wird, aber Herr, ich bete zu dir. Und ich erhebe meine Hände zu dir und das soll vor dir sein wie ein Abendopfer. Also normalerweise wird morgens und abends im Tempel ein Opfer dargebracht und hier wird gesagt, Herr, mein Gebet soll vor dir wie ein wohlriechendes Opfer sein am Abend. Okay, so viel zum Abend. Wir kommen jetzt zur zweiten Nachtwache, das ist das, was wir so, zur dritten und vierten Nachtwache. Das ist das, was wir so richtig als Nacht bezeichnen würden. Also Mitternacht bis 0 Uhr. Mitternacht bis 6 Uhr, genau, danke für den Mist. Mitternacht bis 6 Uhr. So, und erstmal im Natürlichen. Was passiert denn da so? Einfach so in unserer Welt. Ja, viele schlafen da, genau. Genau. Also, ich denke, total viele Menschen schlafen und die Tatsache, dass viele schlafen, macht es allein schon zu einer wichtigen Zeit, weil im Schlaf unglaublich viel passiert. Was kann im Schlaf Gutes und was kann im Schlaf Schlechtes passieren? Genau, die Antwort: Träume, auf beides. Genau. Erstmal, Gott kann zu Menschen sprechen durch Träume und das ist wahr. Zum Beispiel, dass viele, viele Muslime weltweit, auch Juden, weltweit sich bekehren, weil Jesus ihnen im Traum erscheint. Das ist tatsächlich wahr, es passiert. Oder Menschen träumen was in der Nacht und ändern ihr Leben. Das passiert wirklich. Ich spreche von ganz normalen Nichtchristen. Sowas passiert. Gleichzeitig kann auch das andere passieren. Ja? Träume, die Menschen ängstigen, Leute, die psychisch zu kämpfen haben, unter Angstattacken leiden, aber auch Leute wachen auf. Wer hat das schon mal gemerkt? Du wachst morgens auf und du merkst, in der Nacht hast du irgendwie was verarbeitet und wachst schon mit einer bestimmten Stimmung auf. Genau, also da passiert viel in deinem Unterbewusstsein und allein deswegen ist es schon wichtig zu beten. Die Abwehrkräfte des Menschen sind da ganz unten, im Positiven wie im Negativen. Das heißt, Gott kann da sehr direkt in Herzen reinsprechen, aber auch der Böse kann dort was säen. Das passiert im Schlaf. Jetzt, was passiert noch in der Nacht? Ich muss jetzt ein bisschen was Gemeines bringen. Ich mache mir echt ein paar Feinde jetzt durch den Kommentar. Aber ich finde es interessant, was die erste Nachtschicht betrifft, also 0 bis 3 Uhr. Wenn du mal genau studierst, wann, zu welcher Zeit die Muslime beten. Also ihr wisst ja, dass die Gebetszeiten am Tag haben. Es gibt Fajr, Shuruq, Zur, Asr, Maghrib und Isha'a. Das sind die Gebetszeiten, wo auch eben der Muezzin immer ruft. Und wenn du schaust, wann das immer ist, das ist nach unterschiedlichen Sonnenauf- und Untergangszeiten zu unterschiedlichen Zeiten am Tag. Es gibt eine 3-Stunden-Lücke im System und die ist zwischen 0 und 3 Uhr. Da beten Muslime nicht. Im Winter ist die Lücke noch ein bisschen größer. Jetzt soll nicht zu negativ klingen, aber das ist so eine Zeit, wo wir gut beten können. So, also wo von muslimischer Seite hier keine Konkurrenz hier entgegenstellt. Wie gesagt, manche werden das überhaupt nicht witzig finden, aber ich fand es witzig. So, die von euch... Wer von euch hat schon öfter in der Nacht gebetet? Okay. Lasst mal die Hand oben, wer sagen würde, dass das was ganz Eigenes und Besonderes ist. Okay, manche heben die Hand noch. Jeder, der das schon mal gemacht hat, merkt, das ist was Eigenes und Besonderes. Jetzt Frage, ist es dort leichter zu beten oder ist es umkämpfter? Die Antwort ist ja. Genau. Es ist tatsächlich eine Zeit von ganz besonderem Kampf. Ich erinnere mich noch gut. Die erste Nacht, die ich in meinem Leben durchgebetet habe, war in der Graveskirche in Jerusalem. Das war wirklich höchst umkämpft und gleichzeitig gesegnet. Die Nacht ist eine Zeit, wo unglaublich viel Negatives passiert. Also nicht nur metaphorisch so die Werke der Nacht. Nein, tatsächlich passieren da wirklich viele Verbrechen, ja? Einbrüche und alles mögliche Negative passiert. Wirklich speziell in der Zeit zwischen 0 und 3 Uhr. Dann ein bisschen weniger, aber rein statistisch passiert da wirklich viel. Auch die ganzen Nachtclubs haben offen oder die ganzen Pornoläden oder was es da sonst noch gibt. Ein ganzer Drogenbereich oder so. Da geht wirklich in der Nacht viel. Das ist tatsächlich so. Deswegen ist es eine Zeit von besonderem Kampf, aber auch eine Zeit von besonderen Möglichkeiten des Sieges. Es gibt eine ganz wunderschöne Sache, die Mitternacht passiert ist, so von diesem Aspekt des Sieges her. In der Apostelgeschichte lesen wir von Paulus und Silas, die sind im Gefängnis. Also ich finde die Stelle, die ich euch gleich zeigen werde, aus mehreren Gründen eindrucksvoll, aber hier heißt es, um Mitternacht beteten Paulus und Silas und sangen Loblieder. Die waren gerade ausgepeitscht worden und hatten ihre Füße gefesselt und waren im Gefängnis voller Ungeziefer und ohne Hygienemöglichkeiten. Und die Gefangenen hörten ihnen zu. Ich kann mir diese Szene nicht vorstellen. Du bist nachts um 12 ausgepeitscht mit Füßen im Block in einem von Ungeziefer übersäten Gefängnis und willst endlich schlafen und singst laut und deine Mitgefangenen hören zu. Ich weiß nicht, was die gesagt haben oder wie die Szene war, aber ich find's erstaunlich. Was passiert da? Genau, auf einmal fallen ihnen die Fesseln ab, die Türen springen auf und am Schluss erst will der Wärter sich ins Schwert stürzen, aber dann bekehrt sich das ganze Haus. Also das ist eine Zeit, wo geistlicher Kampf passiert, aber wo in Lobpreis und in Gebet auch radikale Siege zu erreichen sind. Überhaupt gibt es ganz, ganz, ganz viele Stellen, die von Nachtgebet sprechen. Frage, wer hat Nächte durchgebetet? So in der Bibel. Jesus hat Nächte durchgebetet. Jesus hat, um genau zu sein, schwerpunktmäßig nachts gebetet. Das ist eine gute Nachricht für alle Nachtbeter. Jesus hat das wirklich getan. In den Psalmen lesen wir an vielen Stellen, dass nachts gebetet wird. Psalm 63, Vers 7. Ich denke an dich auf nächtlichem Lager. Jetzt Einheitsübersetzung übersetzt ein bisschen blass. Sinne über dich nach, wenn ich wache. Martin Buber übersetzt, in Nachtwachen murmle ich dir zu. Finde ich genial. Erstens, ich murmle dir zu, aber auch hier steht wirklich Meshmoret oder was da steht, also von dem hebräischen Wort Shamar. Hier wird von Nachtwachen gesprochen. Von Betern, die eine Nachtwache machen. Wir lesen im Psalm 119, Vers 55. In der Nacht denke ich an deinen Namen, Herr. Ich will deine Weisung beachten. Ebenfalls im Psalm 119, das ist eine schöne Stelle, heißt es, um Mitternacht stehe ich auf, um dich zu preisen, wegen deiner gerechten Entscheide. Sowas wie völlig normale biblische Praxis, sich den Wecker zu stellen, irgendwann mitten in der Nacht, um aufzustehen, um den Herrn zu preisen. Ist doch mal eine tolle Idee. Oder Psalm 148, meine Augen eilen den Nachtwachen voraus, denn ich sinne nach über deine Verheißung. Die Nacht ist eine Zeit von Kampf, auch die ganze Passion von Jesus hatte mit Nacht zu tun. Jesus wurde am Abend verhaftet, die Nacht über. Als er am Kreuz war, brach sowas wie eine Dunkelheit ein über die Welt. Und Jesus ist auferstanden am Ende der Nacht. Und die zweite Hälfte der Nachtschicht, also 3 bis 6 Uhr, trägt einen anderen Charakter. Kann ich auch hier mal wieder fragen, wer hat schon mal eine Nacht durchgebetet und gemerkt, dass die Stunden von 3 bis 6 sich anders anfühlen als die ersten? Wer hat das schon mal gemerkt? Okay. Warum fühlen die sich anders an? Ich weiß es nicht. Es gibt eine interessante Theorie. Ich habe eine meiner ersten oder vielleicht überhaupt meine erste total tiefe Anbetungserfahrung nachts mal von 3 bis 4:30 gemacht, als ich ein Teenager war. Manche Leute sagen so um 3 etwa hören die Leute auf zu sündigen und die geistliche Atmosphäre wird einfach reiner. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber was war das? Ist auf jeden Fall dran. Also so um 3 ist dann nicht mehr so viel los. So, also in manchen Clubs schon noch bis um 8 und sowas. Aber so das so um 2, 3 hört es langsam ein bisschen auf. 4, 5 da schlafen dann doch eigentlich ziemlich viele. Entweder noch oder stehen irgendwann dann schon wieder auf. Und diese Zeit 3 bis 6 haben mir viele Beter schon berichtet, ist ein besonderes Fenster, wo du leicht beten kannst, wo eine geistlich einfache und klare Atmosphäre ist, wo so eine Siegperspektive kommt. Überhaupt in der Nacht geht's ja um das Thema Kampf, aber dann auch um das Thema Sieg, welches Sieges in der zweiten Hälfte der Nacht passiert. Genau, erstmal die Auferstehung, nicht nur das, sondern auch zum Beispiel in Exodus 14, 24, also 2. Mose 14, 24, lesen wir Auszug aus Ägypten. Um die Zeit der Morgenwache, Also es ist die Nachtwache, die in den Morgen übergeht. Der Morgenwache blickte der Herr aus der Feuer- und Wolkensäule auf das Lager der Ägypter und brachte es in Verwirrung. So, dieses Ding von Anbruch des neuen Tages oder dieser Übergang von Nacht zum Tag ist eine strategisch wichtige Zeit. Psalm 119, Vers 147 sagt, schon beim Morgengrauen komme ich und flehe, ich warte auf dein Wort. Wir kommen jetzt zu dem Morgen. Ich bleibe erst noch ein bisschen bei diesem Übergang zwischen Nacht und Morgen. Also so, keine Ahnung, 4 Uhr bis 6 Uhr oder bis 7 Uhr. Auch hier wieder, ich will da nicht ein großes dogmatisches Ding draus machen, aber es ist erstaunlich, wie viel die Schrift spricht über den Anbruch eines neuen Tages und von der Bedeutsamkeit dessen. Auch hier wieder, ich bin nicht 6 Uhr morgens Beters, obwohl ich in der Morgenschicht unseres Gebetshauses bin, aber wir haben ein paar Leute, die es machen, auch die haben mir gesagt, hey, dieses Ding um 6 Uhr, das hat was Besonderes, so am Anfang des neuen Tages. Wir haben ein T-Shirt, da steht drauf 6 a.m. for the great I am. Das also auf Deutsch heißt es 6 Uhr früh für den großen, also Yahweh wird übersetzt, ich bin, for the great I am. 6 a.m. for the great I am. Es hat was Besonderes und Heiliges, morgens aufzustehen oder in der Nacht aufzustehen und auf den Morgen hin zu wachen. Wisst ihr, dass das die frühest bezeugte Zeit für Gottesdienste in der frühen Kirche war? Römische antike Autoren berichten, dass Christen sich an einem besonderen Tag der Woche vor Sonnenaufgang immer trafen. Hey, vor Sonnenaufgang. Vor Sonnenaufgang. Das heißt, das Normale, wo frühe Christen sich trafen, Klammer auf, unter anderem deswegen, weil es keine Feiertage gab im Römischen Reich und man arbeiten musste, Klammer zu, die normale Zeit, wo Christen sich trafen, war morgens von 4 bis 6 oder so. Das wäre mal eine tolle Veranstaltung. Wir könnten hier Donnerstagabend auf Donnerstagmorgen verlegen. Ja, und diese Erwartung des Anbruchs des neuen Tages verband sich mit der Erwartung der Wiederkunft Jesu. Man hat geglaubt, ich weiß nicht, wie man auf die Idee kam, aber dass Jesus mit dem Aufgang der Sonne von Osten her beim Sonnenaufgang am ersten Tag der Woche, an einem Sonntag kommen würde. Und am Ende der Liturgie ist immer einer raus und hat nachgeschaut, ob er schon kommt. Ob es sich noch lohnt, die Kerzen noch auszublasen, sozusagen. Überhaupt, für mich persönlich die schönste Erfahrung mit so Nachtwache werde ich euch nachher gleich erzählen. Aber lasst uns erst noch ein paar Bibelstellen anschauen, die über dieses Thema Morgenstern und Anbruch des neuen Tages sprechen. Unglaublich viele. Psalm 110 zum Beispiel spricht Gott der Vater zu Jesus. Dein ist die Herrschaft am Tag deiner Macht, wenn du erscheinst im heiligen Schmuck. Ich habe dich gezeugt noch vor dem Morgenstern wie den Tau in der Frühe. Hier wird der Hervorgang von Jesus aus dem Vater verglichen mit der Geburt des neuen Tages aus dem Schoß der Nacht, wenn man das ein bisschen poetisch sagen möchte. Wunderschöne Stelle über den Morgenstern ist auch im zweiten Petrusbrief zu finden. Da spricht der Petrus, der Verfasser, über die Worte der Prophetie, die wir haben. Ja, so Altes Testament. Und er sagt, dadurch ist das Wort der Propheten für uns noch sicherer geworden, also die Verheißungen im Alten Bund. Und ihr tut gut daran, es zu beachten, denn es ist ein Licht, das an einem finsteren Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Hier wird gesagt, wenn du Jesus in Fülle kennst und im Letzten erkennst du ihn erst, wenn Jesus wiederkommt, vergleicht es mit dem Aufgang des Morgensterns in deinem Herzen. Übrigens wird Jesus an mehreren Stellen der Morgenstern genannt. Offenbarung Vers 2 lesen wir auch, sagt Jesus, Ich werde dem, der treu bleibt bis zum Ende, Offenbarung 2,28, ich werde ihm die Macht geben, mit mir auf dem Thron zu sitzen, und ich werde ihm den Morgenstern geben. Ich weiß nicht, was das für ein Morgenstern ist und was man mit dem macht, aber ich hätte gerne einen. Also Morgenstern. Und Offenbarung 22,16 heißt es, ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt als Zeugen für das, was die Gemeinden betrifft. Und er sagt über sich selber, ich bin die Wurzel und der Stamm Davids. Ich bin der strahlende Morgenstern. Jesus nennt sich ein Morgenstern. Ist das nicht herrlich? Und schließlich, was noch Sonnenaufgang betrifft, ich lese es einfach nur schnell im Vorbeigehen, in Maleachi Kapitel 3, Vers 20, verheißt Gott, für euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und ihre Flügel bringen Heilung. Die Sonne hat Flügel? Die Morgenröte übrigens auch, die Flügel der Morgenröte. Ich weiß nicht, was es genau bedeutet, aber wörtlich steht hier die Sonne der Gerechtigkeit mit Heilung in ihren Flügeln. Das ist wunderschön irgendwie. Und dann heißt es weiter, ihr werdet hinausgehen und Freudensprünge machen wie Kälber, die aus dem Stall kommen. Das für die Älteren unter euch vielleicht eine besonders schöne Verheißung. Aber wir sind ja alle nicht mehr so jung, so wenn ich so Freudensprünge mache, dann eindrucksvolle Erinnerung an diesen Wert des frühen Aufstehens und des Durchwachens zum Morgen hin, waren für mich immer verschiedene Besuche auf dem Berg Athos. Überhaupt in der orthodoxen Tradition gibt es da viel davon. Der Tag in einem Kloster auf dem Berg Athos beginnt in der Regel um etwa 2 Uhr, teilweise um 1 Uhr. Und dann steht man auf und hat persönliches Gebet und dann beginnt der Gottesdienst in der Kirche etwa um 3 Uhr. Und er geht etwa bis um 6 Uhr jeden Tag. Und in dieser Zeit geht die Sonne auf. Und wenn du in die Kirche kommst, siehst du noch weniger als hier. Da brennt nur eine Kerze. Es ist stockdunkel. In der Kirche werden überhaupt nur Kerzen angezündet. Und einige Stunden lang ist so, und Weihrauch und so. Aber diese Idee ist, das Durchwachen der Nacht hin zum Morgen ist eine der frühesten Grunderfahrungen von christlichen Beten überhaupt. Die Wachsamkeit, auf den Herrn zu warten. Ihr wisst nicht, zu welcher Stunde der Bräutigam kommt. Wenn du wüsstest, wann der Dieb kommt, würdest du aufbleiben. Das haben die Christen absolut wörtlich genommen. Es ist eher eigenartig, dass es heute fast keiner mehr macht. Es ist eher eigenartig. Okay. Lass uns zum richtigen Morgen springen. Meine erste radikale Morgenerfahrung war in Afrika. Ich weiß nicht, wer hat schon mal Afrikaner beim Lobpreis erlebt? Okay. Wer hat schon mal Afrikaner beim Lobpreis erlebt, wenn sie eine laute PA haben? Also eine laute Verstärkeranlage. Okay, wer hat Afrikaner beim Lobpreis mit einer lauten Verstärkeranlage erlebt, morgens um 6, wenn sie die Instrumente nicht gut beherrschen? Okay. Wir waren zu Gast in Uganda in so einem christlichen Veranstaltungsding und wir hatten unser Ehrenraum, der war also ganz besonders toll mit nur besonders wenig Termiten und so, und das war gleich neben der Kapelle und wir haben halt geschlafen und haben uns nichts Böses gedacht, morgens um 5 vor 6, super laut, also E-Gitarre, leicht verstimmt, aber dafür saulaut, und zwar, also die von euch, die Verstärkeranlage bedient haben, Gain voll auf, dafür den Gesamtregler nicht so laut, also super hässlich geklungen, wahnsinnig laut. Wir haben uns reingequält, waren um 6 dann dort, alle Afrikaner, total abgegangen, absolut, absolut krass. Diese Idee ist, am Morgen wird Lobpreis gemacht. Das wiederum ist, ich bin nicht der Morgenmensch, am Morgen wird bei mir nicht Lobpreis gemacht, sondern Kaffee gemacht und erstmal langsam gestartet. Aber die Idee eigentlich ist, in der Früh wird der Herr gepriesen. Auch das jüdische Stundengebet, das Morgengebet, ist eigentlich nur eine Abfolge von Lobpreis. Der Herr wird gepriesen, der Herr wird angebetet. Wie heißt das kirchliche Morgengebet? Es heißt Laudes. Laudes heißt einfach Lobpreis. Lobpreis. Also eigentlich ist das, was dem Herrn in der Früh gebührt, ganz klar, einfach Lobpreis. Überhaupt, der Morgen ist ebenfalls wiederum ein interessanter eine interessante Übergangszeit. Die Frage ist, wie startet der Tag? Darf ich nochmal so fragen, im Natürlichen, was passiert am Vormittag? Arbeit, was noch? Genau, das ganze Ding Schule, Uni, Kindergarten, Ausbildung, das ist ziemlich viel. Eigentlich ist, wenn du dir den Morgen so vorstellst wie, oder den Vormittag vorstellst wie eine Stadt und die ersten Stunden sind die Tore dazu, eigentlich ist es wichtig, diese Tore zu erobern. Hey, was am Vormittag in den Schulen und in den Unis das Denken von Menschen geprägt wird, ist der Hammer. Unglaublich viel. Aber auch die wichtigsten Geschäftsentscheidungen werden vormittags getroffen, nicht nachmittags. Die wichtigsten politischen Sachen werden auch vormittags zwischen 9 und 12 Uhr zumindest vorgedacht und durchgearbeitet. Das passiert nicht zwischen 17 und 18 Uhr. Also eine strategisch wichtige Zeit. Ist auch kein Zufall, dass morgens um 9 ein absolut wichtiges geistliches Ereignis passiert ist. Was war da? Es ist ja erst die dritte Stunde. Pfingsten. Eigentlich entscheidet sich am Vormittag, ob Menschen aus ihrer eigenen Kraft leben oder aus Gottes Kraft, unter Gottes Perspektive. Pfingsten als radikale Erfahrung, dass Gott seinen Geist ausgießt, aber auch das Gegenteil davon, dass Menschen einfach voll in ihrem eigenen Ding drin sind. Also eigentlich geht es um die Frage, in wessen Kraft. Auch für dich selber. Du kannst deinen Tag so oder so beginnen. Du kannst deinen Tag im Blick auf dich selber beginnen. Blick auf deine Probleme, Blick auf deine Sorgen, Blick auf deine Nöte, Blick auf deine Beschwerden. Und das wird deinen Tag prägen. Oder du kannst den Tag beginnen zu sagen, hey, ich mache das nicht aus meiner eigenen Kraft. Herr, ich ernähre mich schon am Anfang. Blick in dein Wort. Ich ernähre mich durch Lobpreis. Das ist eines der schönen Dinge, objektiv zum Beispiel vom Stundengebet. Das ist okay, egal ob du schlecht drauf bist, völlig egal. Du kriegst dir erstmal 3 Psalmen vorgesetzt, die du beten sollst und einen Lobhymnus, das dich da rausholt. Rituale und Strukturen können total tötend sein, können auch was total Lebensförderndes sein. Ja? So. Mittag. Was ist... hier. Es gibt unglaublich viele, das wollte ich noch zeigen, es gibt ganz viele Bibelstellen, die explizit davon sprechen, dass Gott am Morgen gepriesen wird. Viele Psalmen, gleich unter den ersten 10 Psalmen sind einige dabei. Hier ist ein schönes Beispiel auch. Ich aber will deine Nacht, ich will deine Macht besingen, will über deine Huld jubeln am Morgen, denn du bist eine Burg für mich, bist meine Zuflucht am Tag der Not. Jetzt. Die letzte der 4 Schichten ist die sogenannte Mittags- und Nachmittagsschicht, also die 3. und 4. Tageswache der Soldaten. Ich nenne das jetzt mal Mittag, wobei es bis abends reingeht. Und ich glaube, dass das hier die geistlich am stärksten unterschätzte Schicht ist. Also ich glaube, viele Leute wissen, okay, ich bete in der Früh ein bisschen, ich bete am Abend ein bisschen. Am Nachmittag, glaube ich, entscheidet sich unglaublich viel zwischendrin. Das ist irgendwie die Zeit, können 2 Sachen passieren. Entweder Leute hängen ab, okay, am Vormittag habe ich echt was gemacht, nachmittags döse ich so vor mich hin, also so die Anspannung lässt nach. Oder Leute sind voll in ihrer Getriebenheit drin. Ich glaube, dass das die Zeit ist, wo auch die Christen am wenigsten beten. Ja? Also fast sowas wie ein verborgener Atheismus. Also so, wir beten ein bisschen am Anfang, ein bisschen am Schluss, aber zwischendrin vergessen wir Gott komplett. Also ich glaube, dass es selten rar, besonders und edel ist, in dieser Nachmittagszeit zu beten. Überhaupt die Zeit von Nachmittag oder von Mittag 12 Uhr ist in Gottes Kalender wie mit 5 Ausrufezeichen versehen. Was ist denn alles mittags um 12 passiert? Ja. Genau, also Jesus hing am Kreuz und es wurde dunkel. Jesus ist um 3 Uhr gestorben, also genau in dieser Zeitspanne. Was ist noch mittags um 12 passiert? Wer war auf dem Meer? Enttäuscht mich nicht. Genau, Frau am Jakobsbrunnen, das war mittags, genau. Was war noch mittags um 12? Mittags um 12. Mittags um 12, Apostelgeschichte 22, Vers 6, betet Paulus an einer Stelle. Und von Petrus lesen wir in Apostelgeschichte 10, 6, dass er auf einem Dach oben betet zur Mittagszeit und der Himmel sich öffnet. Sowas wie eine besondere Zeit, wo der Himmel aufgeht. Also buchstäblich ist nachmittags um 3, als Jesus gestorben ist, der Vorhang zum Tempel, zum Allerheiligsten zerrissen. Aber wir sehen das, was da bei Paulus, bei Petrus passiert, was ich nur so im Vorbeigehen erzählt habe in Petrus, in Apostelgeschichte 10, Vers 6, ist unglaublich wichtig, weil was ist da passiert? Was hat er gesehen? Genau, das war dieses Ding mit den vierfüßigen Kriechtieren. Das war, wo Gott zu Petrus gesprochen hat, dass er das Evangelium Heiden verkünden darf. Alle von euch, die nicht aus dem Volk Israel stammen, können dankbar sein, dass dieses Ereignis stattgefunden hat. Und bei Paulus berichtet, dass seine Erfahrung mit offenem Himmel, wo er sich bekehrt hat, mittags passiert ist. Das ist offensichtlich eine besondere Zeit, um offene Himmel zu beten. Und auch eine besondere Zeit, nachmittags um 3, um zu beten. Also es kann kein Zufall sein, dass wir lesen, dass die hier um diese Zeit sich zum Gebet versammeln. Und nachmittags um 3 sind 2 Leute zum Beten gegangen, 2 wichtige Leute. Wer war das? Es steht in Apostelgeschichte 3. Zur 9. Stunde gehen Petrus und Johannes in den Tempel zum Beten und dann sitzt an der schönen Pforte ein Gelähmter und dann sagen, Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, gebe ich dir im Namen Jesu des Nazareas, steh auf. Offensichtlich war es für die normal, nachmittags um 3 beten zu gehen. Also, langer Rede, kurzer Sinn, wann sollst du beten? Es gibt viele gute Zeiten. Es gibt viele gute Zeiten, egal wann du betest. Du kannst alles privat machen mit Jesus, deine eigene Zeit haben und manchmal fühlt man sich mehr danach, das ist total okay. Ja? Aber vielleicht hilft dir dieser kurze Überblick über diese Zeiten, ein bisschen zu sehen, okay, wann auch immer ich bete, ich bin in ein größeres Ganzes eingebunden. In das größere Ganze, wie schon das Volk Israel zu unterschiedlichen Zeiten im Tempel gebetet hat, im Zelt Davids, die Sänger sich Tag und Nacht abgelöst haben. Ja, wie Mönche und Einsiedler über Jahrhunderte hinweg ihren Tag strukturiert haben, um zu diesen Übergangszeiten zu beten. Aber auch das größere Ganze von dem, was in unserer Welt passiert, zu der wir auch gehören. Egal wie klein und armselig dir dein Gebet vorkommt, du hast eine stellvertretende Position als Wächter, egal wann du betest. Und mein Herzensanliegen heute ist, und mit dem gehen wir jetzt auch ins Gebet und schließen jetzt auch, ist, dass du eine Vision dafür bekommst, wie ein Wächter zu beten, nicht nur wie ein Tourist. Oder nicht nur wie zum Hobby, sondern wie jemand, der weiß, hey, ich habe eine Position vor Gott und es ist wichtig, dass ich bete. Es hat Auswirkungen, dass ich bete.